Deutschlandfunk, Europa heute.
In grauer Vorzeit war die Seidenstraße die wichtigste Verbindung zwischen China und Europa, so wusste man voneinander. Verkehr und Handel allerdings hielten sich in Grenzen und irgendwann war die Seidenstraße nur noch eine Erinnerung an eine andere Epoche. Vor 10 Jahren kündigte das moderne China dann an, die Idee der Seidenstraße neu zu beleben. Es geht um Häfen, Straßen, Schienenwege und um andere Infrastrukturprojekte und Investitionen. Auch und gerade in Europa. Hamburg und Piräus, Montenegro oder Portugal. Kritiker befürchteten schon zu Anfang, dass die Volksrepublik China damit nur eines beabsichtigt, ihre Macht und ihren Einfluss auf der Welt zu mehren, damit andere den Kürzeren ziehen. Trotz solcher Warnungen trat Italien 2019 der Belt and Road Initiative bei, als erste Wirtschaftsmacht unter den G7-Staaten, zu denen noch Deutschland gehört. Inzwischen bremst Italien aber wieder. Möglicherweise wird die Regierungschefin Meloni sogar ganz aussteigen. Das wäre ein schwerer Affront gegenüber China und die Folgen sind kaum abzuschätzen. Nicht zuletzt, weil China seinen Einfluss schon deutlich ausgeweitet hat. Elisabeth Pongratz dazu aus Italien.
Maurizio Rasero, der Bürgermeister der Stadt Asti im Piemont, hat große Pläne. Mit der chinesischen Gemeinde Nanyang hat Asti im Mai eine Städtepartnerschaft unterzeichnet. Gleich nach der Zeremonie begab sich die Delegation zur Handelskammer. Ende Juli gibt Rasero der China Media Group ein Interview. China hat aus meiner Sicht im Laufe der Jahre bewiesen, dass es dazu beigetragen hat, der Welt Stabilität zu verleihen. Dass es ein ernsthafter, glaubwürdiger Partner ist, ohne den die Welt nicht mehr auskommen kann. Asti steht auch in Kontakt mit dem staatlichen Telekommunikationskonzern China Telekom. In einer Mitteilung bleibt die Stadt noch vage. Man diskutiere die Entwicklung von Planungsstrategien, um die piemontesische Stadt durch intelligente Technologien bekannt zu machen. China Telekom wurde in den USA als nationales Sicherheitsrisiko eingestuft. In Italien sorgt die Öffnung der 73.000 Einwohner zählenden Stadt Asti gegenüber chinesischen Technologienkonzernen vorwiegend nur in regionalen Medien für Aufmerksamkeit. Das sei ganz im Sinne der Chinesen, so die Wirtschaftsprofessorin und China-Expertin Alessia Amigini. Niemand könne die Kooperation kritisieren oder blockieren.
Capisce, questa è la nuova China.
Verstehen Sie, das ist das neue China. Wenige Freunde, ich schweige, ich mache weiter. Wenn ich nicht erwischt werde, schaffe ich es. Aber wenn sie es herausfinden, bin ich erledigt. Die China-Euphorie von 2019 ist verflogen. Damals priesen einzelne Mitglieder der italienischen Regierung aus 5 Sternen und Lega das im März unterzeichnete Abkommen zwischen den beiden Ländern. Es sollte Italien neue wirtschaftliche Kraft geben, durch mehr Engagement der Chinesen und mehr Exportchancen für italienische Unternehmen. Doch das Memorandum, so Ökonomin Amigini, habe Italien nichts gebracht. Nach wie vor importiert es mehr Waren aus China als umgekehrt. Der Vertrag hatte vor allem große strategische Bedeutung für den chinesischen Staatspräsidenten Xi. Es war sehr wichtig für ihn, Washington zu zeigen, dass Italien unterschreibt. Ich meine, es war alles nur ein Spiel, bei dem wir die Marionetten waren und die beiden Spieler waren eigentlich Washington und Peking. Und wir sind das Geschenk an Peking gewesen, um es Washington zu zeigen. 3 Regierungen später hat sich das politische Blatt in Italien gedreht. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni fährt außenpolitisch einen US-freundlichen Kurs. Bereits im Wahlkampf hatte die 46-Jährige immer wieder erklärt, dass sie das Seidenstraßenabkommen nicht unterstützen werde. Nach ihrem ersten Besuch im Weißen Haus Ende Juli gibt sie dem Sender Fox News ein Interview. Noch vor Dezember werde Italien über einen möglichen Austritt entscheiden. Meloni macht aber deutlich, dass sie das chinesische System, in dem Unternehmen eine ganz andere Rolle haben als hierzulande, kritisch sieht. Ich meine, unsere Unternehmen müssen die Daten nicht an die Regierung weitergeben, wenn die Regierung danach fragt. Und das macht den Unterschied aus. Ein globaler Handel könne nur frei sein, wenn er auch für alle Beteiligten fair ist. Aber dann müssen wir bedenken, dass wir unserer Wirtschaft große Probleme bereiten, wenn wir mit jemandem handeln, der nicht sagt, folgt den gleichen Regeln und der nicht dieselben Standards hat. Sollte Italien den Schlussstrich ziehen, könnten die Reaktionen Chinas harsch sein. Davon sind Politiker wie Fachleute überzeugt. Amigini vom Asienzentrum des Mailänder Thinktanks ISPI. Dann müssen die Chinesen sicherlich etwas tun. Wir kennen sie gut. Sie müssen irgendwie zeigen, dass wir davon eine negative Konsequenz haben. Wie genau diese aussehen wird, sei noch unklar. Die italienische Regierung bringt sie jedenfalls in eine Zwickmühle. Sollte das Memorandum enden, würde das China aber nicht davon abhalten, seinen politischen Einfluss auszudehnen. Städte wie Asti, nicht weit entfernt vom wichtigen Hafen Genua, seien perfekt gewählt, so Amigini. Mit einer Smart City und den sogenannten Repeatern, Signalverstärkern, könne man wichtige strategische Informationen erfassen. Das Wichtigste ist, dass man voranschreitet. Also, sie haben es nicht eilig.
Sie haben es nicht eilig, die Chinesen. Das war ein Bericht von Elisabeth Pongratz aus Rom. Und nun bin ich mit Dr. Janka Oertel in Berlin verbunden. Sie leitet dort das Asienprogramm des European Council on Foreign Relations. Guten Morgen, Frau Oertel.
Guten Morgen.
Was ist in Italien falsch gelaufen? Hat man sich zu bedenkenlos auf dieses doch durchsichtige Konzept der neuen Seidenstraße eingelassen?
Ich glaube, es ist vor allen Dingen eine politische und innenpolitische Entscheidung gewesen. Und da muss man, glaube ich, auch mal sauber trennen. Was davon ist eigentlich wirklich eine wirtschaftspolitische Entscheidung, eine tatsächlich außenpolitische Entscheidung? Und wo wird China inzwischen in Europa eben auch zu einem innenpolitischen Spielball, wo verschiedene Fraktionen gegeneinander antreten und versuchen, möglichst gute wirtschaftliche Beziehungen herauszuhandeln? Man kann ganz klar sagen, als Resümee, in Europa hat die Seidenstraße keine signifikanten Erfolge erzielt und ist wieder zurück im Prinzip auf 2013er Niveau, auch was Investitionen anbelangt.
Trotzdem hat ja nun der Beitritt, so nenne ich es mal, von Italien auch in Washington erhebliche Bedenken ausgelöst. Italien, der G7-Staat, der früher auch schon mal verdächtigt wurde, mit Moskau zu sympathisieren.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch immer das, was wir in Italien sehen. Dadurch, dass wir viele wechselnde Regierungen hatten in den letzten Jahren, haben wir verschiedene Positionen, auch extreme Positionen gehabt. Sicherlich hat die Unterzeichnung 2019 für Unruhe in Washington gesorgt, weil man auch befürchtete, dass das so eine Dynamik lostritt, dass dann immer mehr auch G7-Staaten folgen könnten, dass immer mehr westliche Staaten folgen könnten und dass dadurch die Initiative neue Dynamik bekommen könnte. Letztlich ist das aber nicht der Fall gewesen, hat Washington auch interveniert und deutlich gemacht, wie es dazu stehen würde. Und deswegen hat es sozusagen so eine Art Stoppschild in Europa gegeben mit dem Beitritt Italiens. Die anderen Osteuropäer, die 2015 oder davor oder kurz danach der Initiative beigetreten sind, sind alle ziemlich enttäuscht zurückgeblieben.
Und der Balkanstaat Montenegro ist ja plötzlich hoch verschuldet durch eine Autobahn, die da gebaut worden ist. Aber wichtiger als symbolische Vereinbarungen, lassen Sie uns das mal genau anschauen, ist doch wohl die wirtschaftliche Substanz. Und muss man da nicht sagen, Deutschland ist eigentlich viel näher an China dran, obwohl man anders als Italien kein Memorandum of Understanding unterzeichnet hat?
Genau, und das ist, glaube ich, auch genau das, worauf es ankommt, genau auf die Zahlen zu schauen. Denn letzten Endes sind diese Memoranda of Understanding, diese MOUs, politische Vereinbarungen, die sagen überhaupt nichts darüber aus, ob es tatsächlich zu mehr Handel kommt. Im italienischen Fall, wie gesagt, ist der Export nach Italien gewachsen, der Export von italienischen Produkten nach China aber nicht. Für uns ist die Dynamik eine ähnliche, die wir sehen in Deutschland, dass wir einen wesentlich stärkeren Import von chinesischen Produkten sehen und dass unsere Exportzahlen nach China runtergehen. Aber insgesamt können wir sagen, sehen wir eine Investition aus China runtergehen in Europa. Wir sehen aber Investitionen in speziellen Bereichen, die von uns von besonderer Relevanz sind, vor allen Dingen im Bereich der Batterien für die Elektromobilität, wo wir hier verstärkt Investitionen aus China sehen. Für Deutschland gibt es eine ganz enge wirtschaftliche Beziehung mit China, die aber vor allen Dingen auch darauf aufbaut, dass viele deutsche Konzerne im chinesischen Markt aktiv sind und dort in China für China produzieren und in China Gewinne machen.
Sie haben einige Veränderungen benannt. Nun gibt es eine neue Linie der EU. Risiken abstellen, ohne sich zu entkoppeln. Das ist wohl auch die deutsche Linie. Setzt sich diese Linie schon durch? Ist das, was Sie gerade beschrieben haben, sozusagen Resultat einer neuen Politik?
Wir sagen ja, wir sprechen von De-Risking, Risikominimierung. Das heißt, wir wollen einseitige, asymmetrische Abhängigkeiten abbauen. In Deutschland haben wir uns das auch in die China-Strategie geschrieben. Auf europäischer Seite wollen wir das auch. Wichtig ist nur, dass wir dabei verstehen, dass China nicht de-risked werden möchte. Das ist auf keinen Fall asymmetrische, einseitige Abhängigkeiten abbauen möchte, sondern ganz im Gegenteil einseitige asymmetrische Abhängigkeiten verstärken möchte, weil dies die chinesische Position im internationalen Handel verbessert. Das heißt, wir müssen erst einmal anerkennen, dass unsere Ziele und die chinesischen Ziele hier nicht zusammengehen und dass es nicht zu so einer Art friedlichen Gentleman's Agreement kommen kann, dass wir alle so ein bisschen de-risken und dann passt das schon, sondern dass wir uns in einer Situation befinden werden, in der Unternehmen den Anreiz bekommen werden, eben genau diese Dinge nicht zu tun. Das heißt, hier muss es politische Vorgaben geben auf europäischer Seite. Und da ist die Entscheidung noch nicht so ganz klar gefallen. Wir sprechen auch im Deutschen Kanzleramt gerne von, das soll industriegetrieben sein und die Industrie soll entscheiden, wie die Risiken minimiert werden sollen. Das könnte eine schwierige Sache werden. Hier muss ganz klar eine politische Entscheidung getroffen werden, in welchen Bereichen sind die Risiken zu hoch, wo bestehen Abhängigkeiten, die so nicht mehr tragbar sind.
Die wirtschaftliche Schwäche Chinas, ist die nicht sozusagen das wirksamste Mittel, um ein bisschen auseinanderzurücken?
Ja, geht in beide Richtungen, muss man natürlich sagen, weil die chinesische Regierung ja versucht, die derzeitige wirtschaftliche Schwäche auch durch verstärkte Exporte auszugleichen. Das wiederum sorgt für Druck auf den internationalen Märkten und auch für starke Konkurrenz für die europäischen Anbieter auf Weltmärkten. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, ob man jetzt sagt, so in China, das wirtschaftlich schwächer wird, das ist für uns wesentlich weniger problematisch. Das kann man so einfach nicht sagen. Wir reden auch immer noch über 2-3% zumindest Wirtschaftswachstum in China. Da sind durchaus noch attraktive Segmente in einzelnen Industriebereichen für die deutsche, für die europäische Industrie vor Ort. Das ist also ein sehr differenziertes Bild, was sich hier zeichnet. Wir können nicht einfach nur behaupten, China wird schwächer und das ist gut für Europa. So ohne weiteres geht das nicht. Dafür sind wir auch schon zu weit miteinander verwoben.
Ganz kurze Frage zum Schluss. Ist China eigentlich immer schneller als Europa und kann sich daran etwas ändern?
Ich glaube, wir dürfen auf keinen Fall davon ausgehen, dass China immer schneller sein wird und immer einen Plan hat und immer derjenige ist und diejenigen sind, die alles schon vorher gewusst haben und ausgeklügelt haben. Die Seidenstraßeninitiative, um das vielleicht zurückzubringen, ist ein gutes Beispiel dafür, für etwas, was man probiert hat und wo man nach 10 Jahren sagen muss, das ist am besten Fall ein gemischter Erfolg gewesen.
Das war Janka Oertel vom European Council on Foreign Relations in Berlin. In Kürze erscheint ihr Buch zum Thema im Piper Verlag, Ende der China-Illusion. Das ist der Titel. Vielen Dank.